den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge. Seit dem Jahr 1958 wacht das Bundeskartellamt unter anderem darüber, ob Unternehmen insgeheim Preisabsprachen treffen, die sich zu Lasten der VerbraucherInnen auswirken. Vor 100 Jahren stellten sich die Sozialdemokraten die Frage, wie solchen willkürlichen Teuerungen zu begegnen sei. Und ein Lösungsweg, bei dem man sich nicht auf den Staat verlassen musste, bestand in Konsumgenossenschaften. Ein W. Postelt führt die Vorteile, die ein Zusammenschluss der KundInnen bringen könnte, im Hamburger Echo vom 23. August 1925 aus. Dabei sollten die Genossenschaften nicht nur als große Konsumenten mit einer die Situation auf dem Markt beeinflussenden Kaufkraft auftreten, sondern auch bestimmte Gegenstände des alltäglichen Bedarfs selber herstellen und sich so der Preispolitik der privatwirtschaftlichen Unternehmen gänzlich entziehen. Rosa Loy träumt für uns den Traum der Genossenschaften.
Wie wirkt man der wachsenden Teuerung entgegen? Werdet Genossenschafter von W. Postelt. Vor einigen Tagen erschien im Echo ein Artikel »Steigende Preise, steigende Not«. Es wäre zu wünschen, dass dieser Artikel von den weitesten Kreisen der Bevölkerung gelesen worden wäre, denn die darin behandelte Frage ist für alle von der größten Wichtigkeit. Allerdings scheint es mir, dass der Verfasser gerade eines der wichtigsten Mittel, der Teuerung entgegenzuwirken und eine weitere Verelendung der breiten Schichten der Bevölkerung zu verhüten, übersehen hat. Dabei ist es vorläufig gleichgültig, ob die von ihm angeführten Gründe für das augenblickliche Steigen der Preise tatsächlich stichhaltig sind. Sicher ist, dass die Wurzel des Übels in der bestehenden kapitalistischen Wirtschaft zu suchen ist, in der die Besitzer der Produktionsmittel und die Händler die ausschlaggebende Rolle spielen, während der Verbraucher nur als willkommenes Ausbeutungsobjekt betrachtet wird, der jeden immer geforderten Preis ohne Murren zu zahlen hat. Dieser Zustand scheint dem Verfasser des Artikels vorläufig als unabänderlich, denn sonst könnte er nicht auf den Gedanken kommen, den Hausfrauen zu empfehlen, bei den Einkäufen von Laden zu pilgern und immer dort zu kaufen, wo ein bestimmter Artikel am billigsten ist. Ganz abgesehen davon, dass dieses Mittel wahrscheinlich in der Praxis die gegenteilige Wirkung, als sich der Verfasser davon verspricht, auslösen würde, denn die steigende Nachfrage würde den billigen Krämer zu einer Preiserhöhung veranlassen, so muss der Verfasser selbst wissen, dass er mit der Empfehlung dieses Mittels an der Oberfläche der Dinge haften bleibt und nichts, aber auch gar nichts an der Teuerung ändern kann, die, wie er vorher selbst sagt, tiefere Ursachen hat. Trotzdem kann auch ich dieses Mittel den Hausfrauen empfehlen, muss aber hinzufügen, dass es dabei nicht allein auf den Preis ankommt, sondern dass auch Qualität und Gewicht berücksichtigt werden müssen. Die Hausfrauen müssen eben die Augen offen halten und wieder rechnen lernen. Wichtiger als dieses ist es, dass die Hausfrauen die Rolle erkennen, die sie als Käufer in der kapitalistischen Wirtschaft spielen. Vorläufig bedeuten sie nichts, wenn sie nur wollen, können sie alles bedeuten. Das ist eine alte Wahrheit, die aber nicht genug immer wieder betont werden kann. Gelingt es den Verbrauchern, ihre Macht in der Wirtschaft zur Geltung zu bringen, so können sie stärker sein als die stärkste kapitalistische Organisation. Möge sie nun die Form eines Kartells, eines Syndikats oder eines Trusts haben. Diese Behauptung beruht nicht nur auf theoretischen Erwägungen, sondern ist wiederholt in der Praxis als richtig bewiesen worden. Es sei in diesem Zusammenhang nur an den Kampf der organisierten Verbraucher gegen den Seifentrust in England erinnert. Einige Jahre vor dem Kriege schlossen sich die bedeutendsten englischen Seifenfabriken untereinander zusammen und versuchten, den Verbrauchern wesentlich ungünstigere Bedingungen aufzuzwingen. Sie verringerten ganz allgemein das Gewicht der von ihnen erzeugten Waren um 20% bei gleichbleibenden Preisen, was einer 25-prozentigen Verteuerung gleichkam. Dieser glatte Raubzug auf die Taschen der Verbraucher wäre dem englischen Seifentrust auch ohne weiteres gelungen, wenn nicht ein Faktor vorhanden gewesen wäre, den er nicht in seine Rechnung gestellt hatte. Die organisierten Verbraucher hatten sich in der englischen Großeinkaufsgesellschaft ein Unternehmen geschaffen, das bereits damals über einige leistungsfähige Seifenfabriken verfügte. Sofort nach Bekanntgabe des Vergehens des Seifentrusts erklärte die englische GEG, dass sie ihre Erzeugnisse nach wie vor zum gleichen Gewicht und zum gleichen Preise abgeben würde. Die unmittelbare Wirkung dieser Erklärung war ein gewaltiges Anwachsen der Umsätze in genossenschaftlich erzeugten Seifenfabrikaten, während die Waren des Seifentrusts so wenig gekauft wurden, dass seine Profite trotz des höheren Preises stark zurückgingen. Nach einigen Monaten sah sich der Seifentrust gezwungen, seine Waren wieder zum alten Gewicht zu liefern. Dieser außerordentliche Erfolg der englischen Verbraucher konnte nur auf dem geschilderten Wege errungen werden. Hätten die organisierten Verbraucher nicht vorher Betriebe errichtet, die von ihnen selbst kontrolliert werden, so wären sie der Willkür privater Unternehmer ohne weiteres ausgeliefert gewesen. Dieses Beispiel wird gern angeführt, weil es zeigt, wie selbst starke kapitalistische Unternehmungen gezwungen werden können, sich dem Willen der Verbraucher zu beugen. Es ist aber durchaus unnötig, auf England zu verweisen. Auch in Deutschland haben die organisierten Verbraucher immer wieder gezeigt, dass das wirkungsvollste Mittel, den privaten Unternehmern die Ausbeutung unmöglich zu machen, eine straffe Organisation aller Verbraucher in Konsumvereinen ist. Obgleich dank der Unvernunft der überwiegenden Zahl der Verbraucher die Fabrikanten und Händler auch heute noch die entscheidende Rolle spielen, während die Konsumvereine an einer vollen Entfaltung ihrer Kräfte gehindert sind, haben die letzteren ununterbrochen eine preissenkende Wirkung ausgeübt, die besonders der Arbeiterschaft zugute gekommen ist. Den praktischen Beweis liefern alle diejenigen Ortschaften, in denen kein Konsumverein vorhanden ist. Täglich werden aus diesen Orten Anträge an bestehende Konsumvereine gerichtet, Zweigstellen zu errichten, um der Preisdiktatur privater Händler ein Ende zu bereiten. In Städten, die seit Jahrzehnten einen starken und gut geleiteten Konsumverein besitzen, tritt diese preisregulierende Wirkung der Genossenschaften nicht mehr deutlich in die Erscheinung. Sie würde jedoch allen Verbrauchern recht lebhaft ins Bewusstsein treten, wenn eines Tages die Konsumgenossenschaft aus irgendwelchen Gründen aus der Wirtschaft des Ortes ausscheiden müsste. Wesentlich wirkungsvoller würde sich jedoch der Einfluss der Konsumvereine auf die Preisgestaltung bemerkbar machen, wenn alle Verbraucher alles durch die Konsumgenossenschaften beziehen würden. Sie könnten dann auf manche Ausgabe verzichten, die heute durch die Konkurrenz unbedingt notwendig wird. Die vorhandenen Einrichtungen könnten wesentlich besser ausgenutzt und ausgebaut werden. Soweit dann die Verbraucher noch auf kapitalistische Händler und Fabrikanten beim Bezug der Waren angewiesen wären, könnten sie diesen ihre Bedingungen vorschreiben oder sie in kurzer Zeit zur Anerkennung zwingen. Welche Bedeutung der Macht der Verbraucher selbst vom erfahrenen Wirtschaftsführern beigemessen wird, beweist der Vortrag von Paul Ufermann, den er vor wenigen Tagen vor den Hamburger Gewerkschaften gehalten hat und in dem er ausführte, Zitat, »Wäre die Arbeiterschaft sich ihrer Macht als Konsument bewusst, dann könnte es heute ganz anders in der Welt aussehen. Wir wären dann in der gegenwärtigen Lage ohne weiteres imstande, eine kalte Sozialisierung durchzuführen.« Zitat Ende. Angesichts der steigenden Preise, die durch die Einführung der neuen Zölle noch erheblich anwachsen werden, ergibt sich für jeden Verbraucher und für jede Hausfrau die gebieterische Notwendigkeit, sich mehr als bisher auf die ihnen innewohnende Macht als Käufer zu besinnen. Durch die Konsumvereine haben sie ein untrügliches Mittel, zu den denkbar günstigsten Bedingungen einzukaufen, denn sie bezahlen immer nur den Preis, der durch die Gestehungs- und Verkaufskosten bedingt ist, weil alle Überschüsse am Ende des Jahres als Rückvergütung in die Taschen der Mitglieder zurückwandern. Die Produktion gewährte zum Beispiel für das verflossene Jahr allen ihren Mitgliedern eine Rückvergütung von 4%. Daraus ergibt sich, dass selbst bei gleichen Preisen die Mitglieder in ihrem eigenen Unternehmen 4% billiger eingekauft haben als in privaten Unternehmungen. Berücksichtigt man ferner die Tatsache, dass die Kleinhandelspreise der Produktion im Durchschnitt 5-6% niedriger waren als die des übrigen privaten Kleinhandels, so besteht kein Zweifel, dass der Warenbezug durch das eigene Unternehmen den Verbrauchern außerordentliche Vorteile bietet. Noch größer werden aber die Vorteile sein, wenn auch der letzte Verbraucher sich anschließt und durch ausschließlichen Einkauf in der Produktion den privaten Handel mit seiner Sucht nach hohen Profiten ausschaltet. Das beste Mittel, der Teuerung entgegenzuwirken, ist also, die Hausfrauen immer wieder auf die Konsumgenossenschaften zu verweisen.
Also auf zu Konsumgenossenschaften. Aber es muss auch ein politischer Wille da sein, die globalen Konzerne zu zügeln. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.